Welche Storys, welche Events bringen dich in Bewegung? Was muss passiert sein, damit du dich auf die Füße gibst und dass du losläufst? Was muss los sein, ja, damit es für dich was bringt, einfach dich auf die Beine zu machen? Welche Meldung bringt dich aus der Fassung? Vielleicht, wenn mal in unserem Hausener Bürgerhaus so irgendeine internationale Preisverleihung, so wie Golden Globe oder Echo oder Lola oder Grammy oder wie die alle heißen, stattfinden würde, bei uns hier in Hausen. Deine Lieblingsstars wären dabei. Nicht wahr, da wären die meisten von euch schon um Mitternacht unterwegs. Um morgens, wenn die ersten Limousinen anrollen, wenigstens ein Autogramm oder einen Händedruck zu erhaschen. Da würdet ihr loslaufen, um die Wette laufen, um noch eine Chance zu bekommen, in der allerersten Zuschauerreihe zu stehen. Ja, und dann könnt ihr es allen Freunden und Freundinnen zeigen. Ich habe von dem und dem ein halb zerrissenes Autogramm bekommen, mit den letzten zwei Buchstaben. Oder die Beule an meinem Kopf, die stammt von der Autotür, von dem und dem Star. Das hat auch nicht jeder. Da muss man schon früh da sein. Da muss man schon der Schnellste sein, sonst hat man gelost. Und dann bleibt einem am Ende nur noch das Mitkreischen, wenn das Gerücht in die Menge strömt, der oder die fahren gerade vor. Guck mal, der steigt aus. Ja, der ist es wirklich. Was für ein Event. Das ist wirklich mega cool und abgefahren. Ja, ihr habt uns eben diese Geschichte erzählt, gespielt, als Theaterstück vorgespielt. Ein Event, das sich vor beinahe 2000 Jahren abgespielt hat. Damals waren es alles andere als Massen, die davon Notiz nahmen, von dieser Botschaft, dass da einer auferstanden ist. Obwohl die Story eigentlich das Zeug zu einem Weltbestseller schlechthin hat. Einer, der wirklich ganz und gar tot war und begraben war, der schon im Grab lag, der ist nicht mehr tot, sondern der ist auferstanden, der lebt. Die Story ist doch wirklich absolut einzigartig. Und noch nie zuvor, noch nie mehr danach geschehen. Aber merkwürdig, wie ist es mit den Fans? Es gab damals nur zwei davon offensichtlich, die als Erste dabei sein wollten, die losgerannt sind, die sie auf die Beine gemacht haben. Und die wussten im Grunde genommen auch gar nicht so recht, weswegen es sich eigentlich lohnen sollte, das Ereignis anzuschauen. Was für ein Ereignis überhaupt? Was gab es denn da überhaupt zu sehen? Da lief eine völlig verstörte und abgehetzte Maria zu Petrus und Johannes und erzählte den beiden von einem Leichendiebstahl. Sie haben die Leiche vom Jesus geklaut. Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Steht wörtlich da. Das soll eine interessante Message sein? Was ist denn da schon wieder passiert? Aber die beiden, Johannes und Petrus, rennen tatsächlich los. Und sie scheinen wirklich um die Wette gerannt zu sein. So nach dem Motto, wer als Erster am Grab ist. Johannes hat das in seinem Evangelium ganz genau beschrieben. Fast peinlich genau. Kennst du das auch? Da kommt in der 5-Minuten-Pause ein Mitschüler in deine Klasse reingestürmt und erzählt, der Timo liegt auf dem Schulhof. Er hat eine große Platzwunde am Kopf, der blutet ganz doll. Und dann rennen alle raus und wollen den Timo sehen, wie er da auf dem Schulhof liegt und blutet. Aber in dir, wenn du rausläufst, in dir drin läuft das Räderwerk deiner Gedanken auf Hochtouren. Was dem wohl passiert sein mag? Hat der Heiko dem wirklich eine drüber gezogen, wie er es heute Morgen zornerregt allen verkündigt hat? Da werden dann in Gedanken schon alle möglichen Szenarien durchgespielt, noch bevor man überhaupt am Tatort angekommen ist. Und dann überprüft man eigentlich nur noch, ob man mit seinem Verdacht auch richtig gelegen hat. Dann stehen da die Mitschüler, die den vor Zorn und Erregung zitternden Heiko festhalten. Ein blutverschmierter Baseballschläger liegt auf dem Boden. Was da passiert ist, das lässt sich jetzt an 5 Fingern abzählen. Klar, so muss es gewesen sein. So ähnlich stelle ich mir das auch damals bei diesem Wettrennen von Petrus und Johannes vor. Denn wegen dem Verschwinden einer Leiche muss man ja nicht rennen. Die kommt in der Zwischenzeit auch nicht wieder zurück. Bei den beiden lief das Räderwerk der Gedanken und Gefühle auf Hochtouren. Alle denkbaren Szenarien wurden durchgespielt und eines hatten sie ja im Hinterkopf. Irgendwann hat er doch erzählt, am 3. Tag werde ich auferstehen von den Toten. sollte hier tatsächlich das ganz Außergewöhnliche geschehen sein. Etwas, das alle Kategorien menschlicher Vorstellung sprengt. Und jetzt geht Johannes sogar ganz ins Detail hinein. Bis in alle Einzelheiten beschreibt er, was jetzt geschehen ist. Er beschreibt genau, wer von beiden zuerst am Grab ankam, wer dann zuerst reingeschaut hat, wer schließlich zuerst reingegangen ist. Und dann wird auch noch haarklein geschildert, was es in dem Grab zu sehen gab. Das liest sich wie ein Protokoll eines Kriminalfalls. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst am Grab an. Ohne hineinzugehen, sah er in die Grabkammer und bemerkte die Leinentücher, die dort lagen. Dann kam auch Simon Petrus, er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf Jesu bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer und sah sich darin um. Sehr, sehr ausführlich. Aus welchem Grund werden denn all diese Details berichtet? Interessieren die einen denn überhaupt? Hätte man das nicht genauso gut in zwei knackigen Sätzen ausdrücken können, etwa so: Petrus und Johannes liefen zum Grab. Als sie dort ankamen, hineingingen, sahen sie die Leichentücher, in die der Leichnam Jesu eingewickelt war, Punkt, fertig. Das wäre es doch gewesen, oder? Und jeder hätte verstanden, was da passiert ist. Aber Johannes entscheidet sich für dieses detailgetreue Kriminalprotokoll. Genauso, Punkt für Punkt, muss das alles rein. Kommen wir nochmal zurück auf die Geschichte von Heiko und Timo. Der Schulleiter hat natürlich in der Zwischenzeit den Notarzt und die Polizei gerufen. Während der Notarzt den blutenden Timo versorgte, verhörte die Polizei die Zeugen und natürlich auch Heiko und nahm ein möglichst detailgetreues Protokoll auf. Das war bei einer möglichen späteren Gerichtsverhandlung äußerst wichtig und natürlich auch für die Versicherung. Wofür braucht denn nun der Johannes sein Protokoll? Der Johannes braucht das, um seinen Hörern und Lesern zu zeigen: Schau doch, ich habe es noch ganz genau vor Augen. Ich kann es dir hier schwarz auf weiß schriftlich geben. Was ich euch erzähle, ist keine gefundene oder nur nacherzählte Geschichte, sondern ich war dabei und kenne jedes einzelne Detail, jeden einzelnen Punkt. Und Petrus kann meine Aussagen als Zeuge bestätigen, der war dabei. Den brauchst du nur zu fragen. Ihr könnt mir wirklich glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes, tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Daran gibt es für mich keinen Zweifel, denn ich habe alles mit meinen eigenen Augen ganz genau gesehen. Und um das zu unterstreichen, fügt er noch hinzu: Und nun glaubte er, dass Jesus vom Tod auferstanden war. Alle diese Indizien haben in ihm die Gewissheit geformt, es gibt nur eine einzige Möglichkeit zu begreifen, was da wirklich geschehen ist. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und das ist jetzt ganz wichtig, am Abend des gleichen Tages wird seine innere Gewissheit durch die Erscheinung Jesu, des auferstandenen Jesus, vor allen Jüngern auch äußerlich bestätigt. Johannes ist dabei so bescheiden, dass er noch nicht mal seinen eigenen Namen nennt und von sich selbst in der dritten Person redet. Johannes hat Jesus von Anfang an zugetraut. Er hat ihn gar nicht sehen brauchen. Er hat ihn von Anfang an zugetraut, dass er auch den Tod besiegen kann, dass er stärker ist als der Tod. Das hatte Jesus ja schon bei der Totenauferweckung des Lazarus bewiesen, von der wir letztes Mal gehört haben. Jesus ist wirklich Herr über Leben und Tod. Aber schon damals gab es auch die Zweifler unter den Jüngern. Als der auferstandene Jesus der Maria etwas später persönlich begegnet ist und sie von dieser Begegnung seinen übrigen Jüngern erzählt hatte, heißt es dort schlicht und einfach: Sie glaubten ihnen nicht. Sie glaubten nicht. Obwohl die Maria den Jesus ja persönlich gesehen hatte. Und dann erzählt sie das den anderen Jüngern und die glaubten es nicht. Aber heute stellt sich die Frage an dich: Was traust du Jesus zu? Wir haben es eben im Film gesehen, wir haben diese Interviews gehört. Was traust du Jesus zu? Jetzt, heute, für dich, für dein Leben, ganz persönlich. Die Antwort auf diese Frage hängt natürlich von zwei Voraussetzungen ab. Zum einen: Bist du bereit, den Zeugen der Auferstehung Jesu wirklich abzunehmen, dass sie die Wahrheit sagen, dass Johannes hier wirklich die Wahrheit sagt, dass Johannes hier wirklich berichtet, was er selbst erlebt und gesehen hat? Und zweitens: Bist du bereit, Jesus dieses Vertrauen in deinem Leben ganz persönlich entgegenzubringen? Bist du bereit, darauf zu vertrauen, dass Jesus in deinem Leben stärker ist als alle anderen Mächte, auch stärker ist als der Tod, als die Macht des Todes. Das kann man freilich nicht theoretisch beantworten, sondern das muss man ganz praktisch im Alltag ausprobieren wollen. Ich denke, viele Leute erleben Jesus deshalb nicht so konkret in ihrem Leben, weil sie nicht bereit sind dazu zu sagen, Herr Jesus, ich wag's mit dir. Ich will es wirklich probieren mit dir. Ich möchte wirklich ausprobieren, ob deine Auferstehungsmacht für mich jetzt gilt. Man muss es wollen. Ein Mann hat das vorhin in dieser Videoreportage ganz interessant ausgedrückt. So ganz ungefähr will ich es mal wiedergeben, wenn er in etwa sagt, ich erkenne etwas von der Macht Jesu, wenn ich sie in Zeiten der Not in Anspruch nehme. Also wenn ich in Not bin und ich wende mich an Jesus, dann kann ich diese Macht Jesu auch unter Umständen erfahren. Das ist sozusagen die Probe aufs Exempel. Natürlich gilt es nicht nur in Zeiten der Not, es gilt auch in guten, in schönen Zeiten oder erst recht in schönen und guten Zeiten. Aber das ist die Probe aufs Exempel. Traue ich Jesus zu, dass er mein Leben in Ordnung bringen kann, dass er mir in meiner schweren Zeit die Hilfe und Kraft zukommen lässt, die ich jetzt brauche, in diesem Augenblick. Obwohl ich weiß, dass Jesus keine Pauschalhilfe anbietet. Es gibt nicht so einen Katalog, wo blättert man, schlecht in der Schule, Moment, was muss ich da beten? Oder dass man sagt, krank, was weiß ich, Masern oder sonst was, was muss ich da beten? Sowas ist das nicht bei Jesus, sondern Jesus denkt sich für jeden von euch, für jeden Einzelnen von euch ganz speziell aus, wie er dir helfen will. Das ist ganz anders, bei jedem Einzelnen ganz anders. Und man kann es nicht übertragen, kann nicht sagen, bei dem ist das so und so gewesen und das muss auch bei mir auch so sein. Aber obwohl ich das weiß, dass Jesus keine Pauschalhilfe anbietet, möchte ich zum Schluss etwas aus meinem eigenen Leben erzählen, das seine Auferstehungsmacht verdeutlicht. Als ich circa 17 Jahre alt war, hatte ich eine Menge Probleme mit meinen Eltern in der Schule. Ich war fast so weit, dass ich mir ein gelingendes Weiterleben kaum noch vorstellen konnte. Das war damals so. Zuerst fasste ich den Plan, einfach wegzulaufen. Wohin, das wusste ich nicht. Aber ich stellte mich einfach mal an der Autobahnauffahrt, um per Anhalter einfach erstmal wegzukommen von zu Hause. Ich stand sehr lange da, aber kein Auto hat gehalten. Schließlich kehrte ich ohne Perspektive nach Hause zurück und schloss mich damals im Keller ein, bis mir eine Idee kommen würde, was ich tun könnte. Aber es kam mir keine Idee. Da nahm ich alles, was bei mir an Gottvertrauen noch übrig war, zusammen und redete mit Gott. Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich da bist, wenn du das wirklich jetzt siehst und hörst, wie es mir geht, wie es in meinem Leben aussieht, dann bitte ich dich einfach, mir zu helfen. Wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich jetzt da bist. Und wenn du mir wirklich hilfst, dann soll mein Leben dir gehören. Mir kam danach gleich der Gedanke, du musst einen Menschen finden. Zum ersten Mal, dass mir ein Gedanke kam, ein wirklicher Gedanke. Du musst einen Menschen finden, dem du dich anvertrauen kannst, der dir zuhört und der deine Sorgen versteht, der wirklich Christ ist und der dir erklären kann, wie Gott dir helfen könnte. Bei einem Jugendtreffen zeigte mir Gott einen solchen Menschen. Ich nahm all meinen Mut zusammen, ging zu ihm hin und sagte, Mensch du, ich meine, Gott hat mir gezeigt irgendwie, dass ich dich mal ansprechen soll. Ich muss mit dir reden. Und dann haben wir einen Termin vereinbart, wir haben uns zusammengesetzt und haben ein Gespräch miteinander geführt. Und bei diesem Gespräch spürte ich auf einmal, wie Jesus da war. Eine ganz große Wärme kam in mein Herz hinein und ich war bereit, alles zu tun, was Jesus mir zeigen würde. Ich war bereit, Jesus mein Leben in dieser Minute wirklich anzuvertrauen. Mein Seelsorger, dieser neue Seelsorger, sorgte dafür, dass ich Nachhilfelehrer bekam, mit deren Hilfe mein Leistungsstand in der Schule deutlich gehoben werden konnte. Ein Mahnbrief hatte mir zuvor in 4 Fächern eine mangelhafte und in 2 Fächern eine ungenügende Leistung bescheinigt. Wenn ich die während der kommenden 2 Monate nicht in einen ausreichenden Bereich hätte verändern können, wäre damals nicht nur meine Versetzung, sondern auch der Erhalt der mittleren Reife gefährdet gewesen, weil ich die 10. Klasse schon wiederholt hatte. Und jetzt zeigte mir Jesus wirklich seine Auferstehungskraft. Mein Seelsorger bot mir an, dass ich bei ihm bis zum Schuljahrsende leben konnte und dort auch meinen Nachhilfeunterricht erhielt. In jedem Fach bekam ich Nachhilfeunterricht. 2 Monate lang bestand mein ganzes Leben ausschließlich aus Lernen, Beten, Essen und Schlafen. Und dann kam das Versetzungszeugnis. Alle Fächer bis auf 1 kamen in den grünen Bereich und bei der Zeugniskonferenz wurde entschieden, dass man mich dennoch versetzen wollte. Jesus hat mir damals mein Leben neu geschenkt und ich lebe seitdem mit Jesus. Aber auch danach hatte Jesus mit mir viel Mühe und Aber, das ist bis heute so. Es ist nicht so, dass immer alles im Reinen ist, dass immer alles klar ist, sondern es ist ein ständiges sich auf Jesus werfen. Das ganze Leben eines Christen ist ein ständiges sich auf Jesus werfen. Das heißt, von Jesus zu erwarten, dass er wirklich Auferstehungsmacht hat. Und zwar in jeder Minute meines Lebens. Nicht nur, wenn ich in ganz großer Not bin. Es läuft auch mit Jesus nicht alles im Leben immer rund. Aber mit ihm ist auch seine Auferstehungsmacht am Horizont meines Lebens. Die wird mich nie mehr im Leben verlassen. Und ich wünsche dir, dass du das mit Jesus erleben willst. Nicht genauso, wie ich es erlebt habe, sondern so, wie du es erleben musst. Und so, wie es Jesus mit dir machen will. Wie Jesus dir dein Leben öffnen will. Dass du bereit bist, ihm dein Leben mit Haut und Haaren wirklich anzuvertrauen. Und dann auch seine Wunder zu sehen. Eins ist jedenfalls sicher, wer die Macht Jesu wirklich erfahren möchte, wer sie wirklich erfahren möchte, und das verspreche ich dir, wenn du das wirklich willst, wer die Wundermacht Jesu erfahren möchtest, wer bereit ist, sein Leben ihm anzuvertrauen, der wird sie auch persönlich erfahren. Du wirst sie persönlich erfahren, wenn du bereit bist zu sagen, Jesus, komm du in mein Leben hinein und schenk mir das, was ich zum Leben brauche, was jetzt für mich dran ist. Jesus will nichts lieber, als dass dein Leben wirklich heil wird und gelingt. Amen.